Ja, liebe Hörer, Sie hören hier ein Interview mit einer ganz besonderen Schülerin, die im Schuljahr 2021 ihren Realschulabschluss, die mittlere Reife, an der städtischen Realschule für Mädchen in Rosenheim gemacht hat. Sivin Hatschibatal hat nach nur 5,5 Jahren in Deutschland und 4 Jahren an unserer Schule einen hervorragenden Abschluss absolviert, aber noch mehr hat sie uns als Mensch beeindruckt. Es war ausdrücklich Sivins Anliegen, dass ihre Geschichte, ihre Fluchtgeschichte, möglichst vielen Menschen zugänglich wird. Und Sibylle Beaumont, ihre Ethiklehrerin, hat ein Interview mit ihr geführt und dieses werden Sie im Folgenden nun hören können. Wir hoffen, dass dieser sehr tiefgehende Einblick viel Verständnis bei allen weckt, die mit diesen Geschichten weniger konfrontiert sind.
Hallo Sivin, du möchtest uns heute von deiner Flucht nach Deutschland berichten. Vielen Dank dafür. Vielleicht könntest du am Anfang dich ganz kurz vorstellen, bitte. Wie alt bist du? Wo bist du geboren? Und erzähl uns vielleicht auch kurz etwas von deiner Familie.
Ja, also hallo, mein Name ist Sivin und ich bin 17 Jahre alt. Ich komme aus Syrien und bin in einem kleinen Dorf, das zu Aleppo gehört, geboren. Genau, und lebe jetzt mit meiner Familie in Deutschland seit ungefähr 5,5 Jahren.
Mhm. Hast du Geschwister?
Ja, ich habe 2 kleine Brüder.
Mhm. Ah ja, bist die große Schwester. Ihr seid also nach Deutschland gekommen. Warum?
Weil es in Syrien Krieg gab und es immer schlechter wurde. Also die Lebensumstände und so, dass man, alles wurde teuer. Es gab keine Schulen mehr. Wir haben eh gearbeitet, also weil es keine Schulen gab. Meine Brüder haben Friseur gelernt, ich auch. Also wir mussten halt zu Hause bleiben und so. Und das war eigentlich okay. Wir haben selber einen Laden aufgebaut, Lebensmittelladen, und mein Papa hat da drin gearbeitet. Aber immer wieder kamen dann Menschen von der Gruppe PKK und so. Das sind Kurden, die halt an der Front und so kämpfen. Und einmal haben sie mich gesehen und dann haben sie mit meiner Mutter gesprochen, dass ich auch bald an die Front gehe. Und davor hatten meine Eltern Angst. Und da wussten sie halt, dass alles jetzt schlimm ist und so, dass es kein Zurück mehr gibt. Also,
Also die haben deiner Mutter gesagt, dass du eventuell auch kämpfen musst.
Mhm. Und das fand meine Mutter halt sehr schlimm, weil wir eh nicht zur Schule gehen und so. Und dass ich auch noch so zur Front gehe. Und wir wissen halt, wer dahin geht, kommt halt nicht zurück.
Mhm. Kommt nicht zurück.
Und ab da wussten halt meine Eltern, dass es kein Zurück mehr gibt. Also wenn man auf die Front zur Front geht, zum Kämpfen. Weil die Kurden auch so Männer und Frauen nehmen. Also wenn man da kämpft, dann ist es halt gefährlich und so. Und viele sterben und kommen halt nicht zurück.
Also man hat deinen Eltern gesagt, dass du als junges Mädchen zur Soldatin gemacht wirst und dann kämpfen musst.
Genau. Mhm. Und da war ich ungefähr 12 oder so. Oder junge, ja.
Und du hast in dem Alter dann gearbeitet?
Ja, ich habe so quasi Ausbildung gelernt als Friseurin.
Mhm. Und deine Brüder sind jünger und die haben auch schon gearbeitet?
Ja, weil es eben keine Schule gab und dass wir halt nicht zu Hause sitzen. Wollten halt meine Eltern, dass wir irgendetwas können.
Mhm. Und warum gab es keine Schule mehr?
Wegen dem Krieg. Also viele Lehrer haben sich halt nicht getraut, zur Schule zu kommen und so. Aber auch die Eltern haben sich nicht getraut, ihre Kinder zur Schule zu schicken, weil es sehr gefährlich ist. Und einmal, als wir noch in Aleppo gelebt haben, da ist eine Bombe neben unserer Schule explodiert. Und alle Lehrer hatten Angst und so und die Kinder auch. Und wir müssen also in den Klassenzimmern bleiben, bis die Eltern kommen und ihre Kinder abholen. Dann ist meine Mutter halt gekommen, hat meinen Bruder und mich abgeholt. Aber weil wir da klein waren, haben wir nicht gewusst, was passiert ist oder so. Wir haben zwar ein Gebäude gesehen, als wir rausgegangen sind von der Schule, haben wir ein Gebäude gesehen, das in Flammen lag. Aber wir als Kinder haben irgendwie nichts verstanden. Und da hat es halt immer so angefangen, immer wieder so schlimme Sachen. Und dann haben wir uns entschieden, rauszugehen.
Dann habt ihr entschieden zu fliehen. Ja. Was bedeutet denn so eine Flucht? Was konntet ihr denn mitnehmen? Was musstet ihr zurücklassen?
Alles eigentlich zurücklassen. Man nimmt eigentlich nur sich selbst mit, sein Leben. Also meine Eltern sagen uns immer und ständig so, lernen, 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 weil wir sind hier gekommen für euch, für eure Zukunft und so. es gab keinen Ausweg mehr. Deswegen hat meine Mutter ihre als Schmuck Gold verkauft. Mein Vater hat sein Motorrad verkauft. Das Laden haben wir ausverkauft. Unser Haus, alles und alle unsere Sachen sind drin geblieben. Weil wir wussten nicht, dass wir wirklich hierher ankommen. Wir wussten, also wir wollten eigentlich den Weg durch den Wald gehen, das aber monatelang dauert. Und danach haben wir halt uns umentschieden, übers Meer zu kommen. Aber das war sehr spontan. Auf jeden Fall haben wir alles verkauft und haben dann unser Zuhause halt gelassen. Nur uns eigentlich mitgenommen, nur Kleidungen. Und ein paar Süßigkeiten, die wir danach gegessen haben, also nur zur Sicherheit. Also wir wussten nicht mal, was mit uns passiert, wir wussten nicht, was vor uns steht, was wir erleben werden. Wir sind einfach nur rausgegangen und wir haben uns von unseren Großeltern nicht mal verabschiedet, weil, also meine Eltern wollten das nicht, weil sie das sehr schwer fanden.
Aber eure Großeltern wussten, dass ihr geht?
Ja, also mein Vater und meine Großeltern mögen sich halt sehr und also die Beziehung zwischen ihnen ist sehr gut. Und mein Vater hat zuerst meinen Opa gefragt, ob er halt gehen darf. Er hat gesagt, dass ich halt wegen der Zukunft meiner Kinder und so, dass ich rausgehen möchte und so, darf ich das? Und mein Opa, ihm fiel es auch sehr schwer ein, aber er hat halt nur an uns gedacht, an seine Enkelkinder und hat dann gesagt, ja, ihr dürft gehen. Und dann hat mein Papa gesagt, Es wird schwere Zeiten geben, du wirst mich brauchen, aber ich werde halt nicht da sein. Und trotzdem sind wir gekommen.
Hast du deine Großeltern gesehen, seit ihr geflohen seid?
Also, nachdem wir halt in Deutschland waren, da waren meine Großeltern noch in Syrien und wir haben mit ihnen immer telefoniert, Videocall und so. Wir haben sie halt durchs Telefon halt gesehen, aber jedes Mal, wenn wir so telefoniert haben, haben sie immer gesagt, ja, werden wir uns treffen jemals. Und also wenn wir gesagt haben, wir vermissen euch und so. Und dann wiederum hat man wieder gesagt so, ja, zumindest sehen wir uns so mit diesen Handys. Gott sei Dank sind die Handys entstanden. Und dann ist mein Opa krank geworden, der hatte dann Krebs, aber bei uns sagt man den Patienten nicht, wenn er irgendeine gefährliche Krankheit hat, man sagt den Angehörigen und mein Opa wusste das nicht, bis zu dem Zeitpunkt, wo er gestorben ist, wusste er das nicht und es war dann wiederum sehr schwer, weil wir haben unser Opa lange nicht gesehen, 2 Jahre oder so, als wir dann in Deutschland waren und dann ist er gestorben und wir waren nicht bei ihm und so. Wir haben so gesehen, wie die Beerdigung war. Und das war so an einem Abend. Dann hat meine Cousine meinen Papa angerufen und hat gesagt, dass mein Opa gestorben ist. Und also wenn man so hört, wie er so gestorben ist, weil er war im Krankenhaus und hat zu meiner Tante gesagt, also sie sind rausgegangen, damit er ein bisschen Ruhe hat. Und dann hat er gesagt, lass mich nicht allein, okay, kommt immer wieder. Und danach ist er gestorben. Und wenn man sowas hört oder wenn man sieht, dass mein Onkel und meine Cousinen so ihn umarmen konnten, ihn sehen konnten, bevor er stirbt und wir nicht, dann ist das wiederum sehr schwer.
Ja, ihr habt euch entschlossen, erstmal auf dem Festlandweg, also auf dem Weg übers Festland zu fliehen. Und habt euch dann aber umentschieden. Kannst du vielleicht erstmal anfangen, wie ging es denn los mit der Flucht? Wo seid ihr da hingegangen? Wer hat euch geholfen?
Also ein Freund von einem Verwandten von uns, der ist so Schlepper, der hat die Menschen über die Grenze nach der Türkei gebracht. Und mit ihm sind wir dann rausgegangen. Nachdem wir alles verkauft haben, hatten wir dann ein bisschen Geld, dass wir ihn zahlen, weil jede Person irgendwas zahlen musste, also irgendwelche Beträge. Und es war immer anders, weil manche wollten Euro, manche wollten zürische Lira und so. Also es war halt schwer, immer das Geld zu besorgen. Auf jeden Fall sind wir dann zur Grenze gegangen und also wir sind gefahren und der Schlepper war ein bisschen streng, weil er auch Angst hatte, weil wenn wir gefangen werden dann und sagen, dass er es war, dann ist er auch in einer schwierigen Lage. Dann sind wir, es war so ein kleiner Wald, wir sind so da durchgegangen Und da habe ich immer so Kleidungen, Rucksäcke, Plastiksachen immer von Menschen gesehen. Und da habe ich so, das war so der erste Punkt, an dem ich bemerkt habe, wie schlimm es ist, wie die Menschen so alles zurückgelassen haben, nur ihr Leben, nur ihre Kinder, dass sie halt sich retten. Man hat so alles auf dem Boden gesehen. Und dann am Ende des Waldes konnte, also der Schlepper darf dann nicht mehr mit, wir mussten dann laufen, ein paar Meter, wo die Grenze dann ist. Und da gab es so ein kleines Haus und auf dem Haus stand ein Soldat mit seiner Waffe und wir sollten da laufen, nicht zurückschauen, nicht irgendwo schauen, laufen und laufen und laufen. Und auf der anderen Seite sind dann die Komplizen von dem Schlepper, die uns dann abholen. Dann sind wir halt gelaufen. Wir sind gerannt, also ein Schritt hat so drei Schritte ausgemacht. Wir sind wirklich fast geflogen und es war sehr heiß. Es gab so schwarze Steine und spitze Steine auf dem Boden. Und an der Grenze, da gab es so einen Zaun. Und der war aber so am Boden zerplatzt. Also man hat so gemerkt, dass die Menschen, die da reingegangen sind, alles so, also gerannt sind und die Grenze lag halt am Boden, der Zaun. Und da ist dann mein Schutz stecken geblieben und mein Vater hat ihn versucht rauszutun, dann hat das rausgetan und wollte, dass ich ihn wieder anziehe. Dann habe ich aber zum Soldaten geschaut, der war mit dem Rücken zu uns. Also es war klar,
dass war der bewaffnet?
Ja, der hatte eine große Waffe dabei und der war mit dem Rücken zu uns, also es war klar, dass er bestochen wurde.
Und dann habe ich einfach warum? Das musst du kurz erklären.
Also wahrscheinlich haben sie auch da Komplizen, also der Schlepper hat da auch und die zahlen dann Geld und sagen, ja, in dem Zeitpunkt schaust du bitte nicht hin oder so. Mhm. Dass die Menschen halt gehen, dass er sein Geld verdient. Mhm. Ja.
Mhm. Also was wäre wohl passiert, wenn er sich umgedreht hätte?
Entweder geschossen oder also meine Cousins und Cousinen, die manchmal, also die leben in der Türkei und die gehen manchmal so über die Grenze nach Syrien und so. Und die wurden sehr oft gefangen, die wurden sehr geschlagen, Frauen und Männer. Und dann wurden sie losgelassen, aber die werden halt sehr, sehr stark geschlagen. Mhm. Ja. Und da habe ich halt meinen Schuh genommen und dann bin ich wieder gerannt und gerannt. Und also ich habe weder meine Eltern noch meine Brüder angeschaut, weil man ist so nur konzentriert, laufen, laufen, laufen. Und das Herz pocht dann bis zum Hals. Und es ist so sehr schwer.
Wie alt warst du da?
Ich glaube 10 oder 11, weiß ich nicht, 12. Unklar. Aber es war sehr jung, weil erst hier war ich dann 13, davor also. Mhm. Mhm. Genau, und nachdem halt diese Strecke vorbei ist, diese gefährliche Strecke, wo dann der Soldat war, sind wir unter einem Baum gesessen. Unsere Wacken waren richtig groß. Man hatte das Gefühl, dass das Herz in den Wacken so pocht. Und wir haben uns einfach nur angeschaut und haben geweint, meine Brüder und ich. Meine Eltern so, alles okay, es ist ja vorbei, alles gut. Trotzdem haben wir geweint, weil es so schwer war. Das war so das erste schlimme Erlebnis, das wir erlebt haben. Mhm, mhm. Genau. Und da sind wir dann so zu Orten gegangen und haben gesehen, wie die Menschen da immer warten und mit Bussen fahren und halt weitergehen.
Also ihr wart jetzt erstmal in der Türkei und wolltet aber noch nicht in der Türkei bleiben, oder wie
Nein,
war dann erstmal der Plan?
Wir eigentlich weitergehen, Türkei, Griechenland und so weiter.
Und da habt ihr auch andere Flüchtende gesehen?
Sehr viele. Mhm. Und wir sind sehr oft so zur Grenze gefahren in der Türkei, damit wir halt nach Griechenland gehen, sind wieder zurückgeschickt worden, weil entweder die Polizei kam oder die Strecke zugemacht wurde. Es war halt immer gefährlich und wir sind immer gegangen und wieder zurück. Und das hat uns sehr viel Geld gekostet. Und dann sind wir halt bei meinen Tanten geblieben. Jedoch war es halt auch nicht so schwer, nicht so leicht für denen, weil auch viele wie uns, die geflüchtet sind, sind immer gekommen und haben bei denen gelebt. Mhm. Und ja,
die also haben... Also syrische Tanten, die ja. aber in der Türkei leben.
Ja, die leben dort immer noch. Genau. Mhm.
Und wie ging es dann weiter? Dann habt ihr euch schon entschlossen, dann doch vielleicht auf dem Meerweg zu flüchten?
Ja, weil das andere Weg sehr teuer war, weil wir so viel Geld verbraucht hatten, haben wir dann einen anderen Weg. Wir haben immer wieder neue Schlepper gesucht, neue Wege und so, wie die anderen Menschen auch. Immer wieder hat man gesehen, wie Menschen so mit Koffern rumgehen, die sich aber so unauffällig verhalten. Also man hat gewusst, die gehen. Oder in Syrien, wo wir ein paar feste Taschen gekauft haben für unsere Sachen, hat der Mann dann uns angeschaut und so, ihr geht auch, oder? Also er wusste halt, wie viele Menschen so zu ihm kommen und dass wir gehen. Er geht auch, oder? Hat er gesagt.
Und dann wusstet ihr, dass das ein Schlepper ist?
Oder? Nein, der war kein, der war im Laden, der Verkäufer. Ach so, von der Tasche. Und der hat gesagt, ihr geht auch, oder? Also das, dass er kannte, so, dass wir so feste Sachen kaufen, Schuhe und so, weil wir wussten, dass wir laufen und so, Wasser. Wir haben immer wieder Geschichten gehört, wie Menschen ertranken oder nicht mehr laufen konnten. Und der Mann hat schon gewusst, weil wahrscheinlich so viele bei ihm waren. Und der vielleicht nicht raus konnte, weil er vielleicht nicht genug Geld hat oder so. Genau, und dann sind wir nach vielen Versuchen an einer Insel gekommen. Und danach wollten wir halt nach Griechenland gehen. Auf dieser Insel sind wir 25 Tage in der Türkei geblieben. Jedoch wurden wir halt nicht so gemocht, weil wir Kurden sind. Und die Beziehung zwischen den Türken und Kurden war und ist halt nicht so gut. Also die mögen uns nicht und viele andere auch gegenseitig. Genau, also da waren wir immer Schwierigkeiten, uns mit den Menschen zu kommunizieren, weil wir die Sprache auch nicht können und so, und weil dann die uns anschauen und gewusst haben, dass wir halt Ausländer sind. Auf dieser Insel sind wir dann 5 Tage geblieben.
Wie seid ihr auf die Insel gekommen?
Mit dem Bus.
Mit dem Bus, okay.
Ja, und da waren auch viele andere Menschen dabei. Also der Schlepper hat uns dann von irgendeinem Ort bis zur Insel gebracht. Das war dann Abend, dunkel. Wir waren dann auf dieser Insel. Es gab aber keine Decken, kein Essen, kein Trinken. Nur die Sachen, die wir dabei hatten. Und die Schlepper hatten ein Haus in der Nähe. Und die haben aber uns nicht reingelassen. Es gab auch ein Monate alter Baby. Die haben ihn aber trotzdem nicht reingelassen.
Und ihr habt dann unter freiem Himmel geschlafen?
Genau.
Ohne Decken? Mit was habt ihr euch zugedeckt?
Mit unseren Kleidungen. Die haben wir danach weggeschmissen. Und weil ich halt Angst vor Ameisen, Insekten und allen Tieren habe, habe ich dann auf einem großen Stein geschlafen. Also so gesessen im Sitzen bin ich geschlafen. Und meine Brüder auch. Meine Eltern haben aber nicht geschlafen, sie haben uns immer wieder gedeckt. Und weil es vor dem Meer ist, war es natürlich auch immer kalt am Abend und so. Und wir hatten nur das Essen, das wir nun mitgenommen hatten, also nur für ein paar Tage. Und an den anderen Tagen, weil es Bayram war, also der Opferfest, und eine alte Frau hatte ein Haus in der Nähe, die hat uns dann Fleisch mitgebracht auf einem großen, sehr großen Teller. Aber weil wir so viel gesehen hatten, so viele unfreundliche Menschen, haben wir ihr nicht getraut, also das Essen zu essen, weil wir dachten, ja, vielleicht ist da was drinnen und so. Dann haben die Schlepper aber das Essen von der Frau genommen, sind dann nach Hause gegangen, haben es umgefüllt und haben der Frau das Essen, also das Teller gegeben, das leere Teller.
Genau. Und ihr habt dann nichts gegessen?
Genau. Und aber nachdem wir so 5 Tage dort waren und meine Eltern gesehen haben, wie schwer es ist und was wir so ausgehalten haben, wollten wir wieder zurück. Wir wollten sogar wieder nach Syrien und so. Und wir haben unsere Verwandten angerufen, die immer noch, also die in der Türkei waren, und haben gesagt, ja, wir wollen zurück, zahlt ihnen nicht, weil die Schlepper kriegen ihr Geld nicht, bis wir an der anderen Seite sind. Dann rufen wir unsere Verwandten an und sagen, ja, gibt ihnen das Geld. Und genau deswegen haben die Schlepper uns nicht gelassen, also dass wir gehen.
Dass sie wieder zurückgeht.
Genau, weil sie sonst ihr Geld nicht kriegen. Sie haben uns immer so mit Messern und so Angst gemacht. Also sie hatten so Messer dabei, sie hatten so lange Haare. Also sie sahen so gefährlich aus und haben uns halt damit immer Angst gemacht. Und dann trauten wir uns halt nicht zu gehen. Auch kein anderer, obwohl wir halt versucht haben. Weil wir, genau, und dann...
Die Schlepper haben, also die Abmachung war, dass ihr die Schlepper erst bezahlt, wenn ihr dann in Griechenland seid.
Genau.
Und deshalb haben sie euch nicht zurückgelassen, weil die natürlich ihr das Geld nicht bekommen hätten, wenn ihr eure Flucht abgebrochen hättet. Ja.
Also viele hier fragen sich, wie die Menschen so über diesen Meer kommen, wie sie ihren Kindern das so antun. Aber der Grund dafür ist, dass sie vielleicht in ihrem Land sehr vieles erlebt haben, das schlimmer ist als dieses Meer oder darin zu sterben. Oder auch, dass sie zum Beispiel wie wir zurück wollten, aber nicht konnten, weil sie eben Angst hatten, dass die Schlepper ihren Kindern oder ihnen selbst irgendetwas antun. Genau, und in diesen 5 Tagen haben wir immer wieder versucht, mit diesem Schlauchboot zu fahren. Aber immer in der Mitte oder nachdem wir ein paar Meter gefahren sind, wurden wir dann gerufen, weil die Polizei dann auf der anderen Seite, also in Griechenland, war. Und also, dass sie uns gefangen nimmt und wieder zurückschickt, dann würden ja die Schlepper ihr Geld wieder nicht kriegen.
Also man hat diese Küstenwache in Griechenland gesichtet und dann wurdet ihr alarmiert, dass ihr doch wieder zurückfahren sollt. Mhm. Und dann habt ihr mehrere Anläufe gebraucht und dann irgendwann ging's.
Ja, also da waren auch sehr viele Menschen. Wir haben mal gezählt, was mit 55 Menschen, mit Kindern, also ohne Kindern, aber die Kinder saßen dann in der Mitte vom Schlauchboot und der Erwachsene so an dem Rand und der Boot war vielleicht ein paar Meter, also gar nicht groß. Wir haben uns fast aufeinander gesetzt und dann sind wir halt so gefahren. Und in der Mitte, also in der Mitte vom Meer, ist dann, also haben wir bemerkt, dass ein Loch in unser Boot war und dass halt Wasser reingekommen ist. Dann haben zwei Männer eine Flasche in der Mitte zerschnitten und haben mit dieser Flasche 2,5 Stunden, also die ganze Fahrt quasi, das Wasser immer rausgetan. Also dass wir da an Griechenland angekommen sind. Und da, also...
Hattet ihr Schwimmwesten?
Ja, die hatten wir an. Aber ich glaube nicht, dass sie es was genützt hätten, weil wir haben, als wir an dieser Insel waren, haben wir gesehen, wie die Menschen da, also auf der anderen Seite, also neben uns, auf der gleichen Insel, aber neben uns mit dem Schlauchboot gefahren sind. Da waren so drei Schlauchboote, die sind dann losgefahren und ein Boot ist dann umgekippt. Und die Menschen dann lagen alle im Meer und haben um Hilfe gerufen. Wir konnten ihnen nicht helfen und die zwei Boote konnten ihnen auch nicht helfen. Die sind einfach neben ihnen gefahren und konnten gar nichts machen.
Und was ist dann mit den Menschen passiert?
Die ertrunken.
Sind alle ertrunken.
Keiner konnte ihnen helfen.
Vor euren Augen.
Ja. Wir konnten auch gar nichts machen. Und wir hatten dann auch sehr Angst, weil wenn man so sieht, man sieht, das könnte mit einem passieren, wenn wir jetzt los waren. Wir könnten da ertrinken und niemand würde uns helfen. Aber wir hatten auch keine andere Chance mehr, weil das war so der einzige Ausweg. Und dann haben wir das so gemacht. Auf der Fahrt, viele haben geweint, es gab auch Kinder. Viele waren so verzweifelt, aber es gab einen alten Mann im Boot und der hat immer wieder gebetet und hat uns immer gesagt, wir sollen beten, wir sollen beten. Der hat so Koran, Suren vorgesagt, wir haben die dann vorgesagt. Und dann, wenn man sich so umgeschaut hatte, das Wasser und so, ich habe mal zum Meer so geschaut, und haben mir so gedacht, wie viele Menschen da unten liegen. Also man ist manchmal so aus diesen Gebeten so rausgekommen, da hat er uns dann wieder reingebracht, beten, nur beten, nur beten. Genau, und unsere ganzen Kleidungen sind so weiß geworden, weil das Wasser salzig war und so. Dann haben wir fast alles weggeschmissen. Meine Mutter schon, während wir auf dem Meer waren, haben wir all unsere Taschen weggeschmissen, nur das Wichtigste, also die Tasche von meiner Mutter, wo die Papiere drin waren. Sonst haben wir alle Kleidungen weggeschmissen, bis wir dann angekommen sind. Und vor ein paar Meter, bis wir an der Küste waren von Griechenland, sind dann viele rausgesprungen und dann sind sie dann geschwommen bis zur Küste. Dort gab es dann Menschen, die haben uns mit Decken, Decken gegeben und haben mit einem Messer das Schlauchboot kaputt gemacht.
Warum?
Das wusste ich auch nicht. Zuerst habe ich mir gedacht, ja, die sind auch böse, die wollen uns, weiß ich nicht, töten oder so. Aber dann haben wir erfahren, also wir haben uns halt gefragt und die anderen Menschen auch gefragt. Und dann haben sie gesagt, dass sie das Schlauchboot kaputt gemacht haben, damit wenn die diese Polizei, diese Überwachung so, wenn die kommen, dass sie uns nicht wieder reinsetzen und zurückschicken, weil das schon mal passiert ist, dass sie die Menschen wieder zurückschicken. Also die griechischen Menschen da haben das Boot kaputt gemacht und uns dann zu irgendwelchen Lagern gebracht. Da gab es dann Essen und so. Aber ab Griechenland ging es dann sehr leicht weiter, weil wir gar nicht so gewartet haben. Überall auf dem Weg gab es dann Menschen, die Essen verteilt haben, Decken, Regenschirme. Wir haben vielleicht eine Nacht immer an der Grenze geschlafen, wenn es sein musste. Aber sonst sind wir immer mit den Bussen und Autos gefahren. Nur an der Grenze kurz sind wir 10 Minuten zu Fuß gegangen. Mit Zügen, Bussen, Autos bis nach Österreich. Und da, also unsere Fingernägel von den Füßen sind fast so kaputt gegangen. Von vielen Menschen sind sie rausgefallen, weil man hat so all diese Tage von dieser ganzen Fahrt seine Schuhe halt nicht ausgezogen hat und die keinen Sauerstoff bekommen haben quasi.
Also die Fußnägel sind euch abgefallen.
Ja. Dann. Oder gebrochen von vielen. Genau. Und in Österreich haben wir dann eine Nacht übernachtet und am Tag darauf sind wir nach Deutschland gekommen. Da gab es so eine Brücke, die haben uns gesagt, also obwohl wir nichts verstanden haben, haben wir so ungefähr verstanden, dass die Hälfte der Brücke Deutschland und die andere Hälfte Österreich gehört. Da sind wir dann gekommen.
Und dann warst du in Deutschland.
Ja.
Und hast kein Deutsch gekonnt.
Kein Wort.
Aha. Und bist aber dann in ein Aufnahmelager gekommen mit deiner Familie. Und wie war es dann am Anfang für dich?
Ja, also man hat so gesehen, wie richtig viele Menschen da geflüchtet sind. Also es gab so riesige Gebäude, überall waren da Flüchtlinge. Wir sind dann zur Schule gegangen, so sagen wir mal Förderunterricht. Da waren so Menschen, die haben freiwillig so den Flüchtlingen Deutsch beigebracht. Da sind wir so gegangen, haben so ein bisschen angefangen, Deutsch zu lernen, weil, also sonst haben wir so die deutsche Sprache so gehört. Wir haben zwar so die Klänge gehört, aber wir haben uns nichts darunter vorstellen können, weil wir nichts verstanden haben.
Und du musstest ja auch erstmal die Schrift lernen.
Ja, alles neu.
Arabisch, ja. Und
genau. Also ich habe in der Schule Arabisch gelernt und Kurdisch nur so vom Sprechen, weil es meine Muttersprache ist, aber weil es ja verboten war in der Schule, haben wir nur Arabisch gelernt. Also ich bin zweisprachig aufgewachsen und dann musste ich halt noch Deutsch lernen. Zuerst war es wirklich sehr schwer. Also wir waren zuerst oben irgendwo in Nürnberg im Norden. Und dann sind wir, also wir waren immer wieder in Aufnahmelagern und da waren immer wieder Menschen und dann nach Monate oder Tage, Wochen sind wir dann immer wieder transferiert, haben wir immer gesagt, dass wir immer wieder zu anderen Aufnahmelagern gebracht wurden, wo andere Menschen waren, wo alles immer neu war, wo viele sich geweigert haben, reinzugehen, weil man dachte, ja, okay, jetzt geht man zu einem Haus alleine. Weil sonst lebt man zum Beispiel in einer Turnhalle, in einem 2 Quadratmeter oder so, jeweils von einer Familie. Und Küche gibt es nicht, man bekommt das Essen zum Beispiel ist neu. Also man muss sich so vorstellen, wenn jemand von den Deutschen jetzt nach Syrien geht und das Essen zum Beispiel nicht mag einmal oder einfach nicht gewohnt ist, Gewürze oder so, genauso war es bei uns, dass wir das Essen so nicht gewohnt waren, trotzdem haben wir es so vorbekommen.
Ihr konntet nicht selber kochen, weil ihr keine Küche hattet.
Ja, nur so das Essen vorbekommen.
Und ihr hattet auch kein eigenes Zimmer als Familie?
Nein, nur ein Zimmer, ein richtig kleines Zimmer, da waren so 3 Doppelbette. Nur 3 Doppelbette haben hereingepasst und genau. Es war so wirklich sehr klein und das ging allen so. Da haben wir dann richtig sehr viele Papiere bekommen. Aber weil wir ja wegen Lernen und Zukunft gekommen sind, haben wir, also in den Aufnahmelagern gab es immer wieder freiwillige Menschen, die halt Deutsch uns beigebracht haben, haben wir da immer gelernt und versucht zumindest. Und in einem Aufnahmelager, da gab es sogar einen Flüchtling, also der war selber so Araber, der konnte also zuerst nicht Deutsch, kein Deutsch. Und dann hat er immer so mit uns gelernt, als Lehrer, obwohl er also Deutsch jetzt nicht so gut kann. Hat er uns beigebracht und zum Beispiel, wenn man so einen Staubsauger wollte, dass man so sein kleines Zimmer sauber machen wollte, konnten wir halt das nicht sagen. Und dann haben wir so, ich will Staubsauger, auf einen Zettel geschrieben und dann den Security gegeben, dass er uns Staubsauger gibt. Also ich habe nur so Staubsauger in der Erinnerung, dass wir so das aufgeschrieben haben, ja, dass wir das bekommen.
Und das war im Jahr 2015?
Ja.
Und wie lange wart ihr dann in diesen Aufnahmelagern?
Ich glaube, 1,5 oder 2 Jahre. Immer wieder in neuen Aufnahmelagern.
Weißt du den Grund dafür, warum sie euch von einem ins andere Lager geschickt haben?
Vielleicht, weil es nicht genug Häuser gab oder so für alle. Also man hat so langsam die Menschen so zu anderen Aufnahmelagern gebracht, zu anderen Bundesländern. Vielleicht gibt es da andere Plätze, Häuser, also viele sind zum Beispiel in Container oder eben in einer Turnhalle oder auch in einem Haus. Also wir waren mal in einem Haus in Ostermünchen mit einer anderen Familie Und die Küche war natürlich für uns, also beide Familien, eine Küche. Da sind wir dann zur Schule gegangen. Obwohl davor waren wir in Prien, da war auch da waren wir auch in einem Aufnahmelager und da bin ich zum ersten Mal in die Schule gegangen. Da habe ich aber nichts verstanden, gar nichts. Ich bin so zum ersten Mal in eine Schule gegangen seit Jahren, weil ich ja auch in Syrien seit Jahren nicht mehr in die Schule gegangen bin. Bin ich seit Jahren in die Schule gegangen, haben richtig viele Schüler gesehen, richtig viele Lehrer und so. Nicht alle waren nett. Die sind so neben mir gegangen und haben gesagt, so kannst du Deutsch, kannst du Englisch, kannst du Türkisch und sind dann vorbeigegangen. Oder die Schüler von meiner Klasse haben mich dann nicht akzeptiert, weil die Lehrerin ja gesagt hat, dass ich mich in der Schule nicht auskenne und dass ich mit ihnen gehen soll, überall, wo sie hingehen. Haben sie dann doch nicht gewollt. Dann bin ich halt in der Pause immer alleine gestanden. Und da kamen dann andere Ausländer zu mir und haben mit mir geredet, obwohl ich nichts verstanden habe. Die haben geredet. Ich habe es gehört, immer genickt, immer ja gesagt, immer. Mhm. Die Lehrerin hat sogar zu meinem Bruder mal gesagt, du kannst auch mal Nein sagen, weil wir immer ja gesagt haben.
Ja, dann warst du in der Schule und hast aber gar nicht Deutsch erstmal gesprochen und konntest ja auch nicht fragen, wenn du irgendwo hin musstest.
Gar nicht, nein.
Konntest du nicht fragen, wo ist denn dieses Klassenzimmer oder...
Ja, die Lehrerin kam immer so nett zu mir und hat mir was erklärt, zum Beispiel in Mathe. Aber in Mathe bei uns in der vierten Klasse lernt man erstmal so mal und geteilt durch. Mhm. Und hier Brüche oder X und Y. Dann kam sie zu mir und hat was erklärt. Ich habe immer ja gesagt. Ja, und sie hat mich so angeschaut am Ende. Und sie wusste, dass ich doch nichts verstanden habe. Dann hat sie es gelassen. Aber immer wieder kamen sie zu mir, haben sich hingehockt und erklärt und erklärt. Mhm. Aber ich habe nichts verstanden. Und dann bin ich halt von dieser Schule gegangen, weil wir wieder zu einem anderen Haus gegangen sind, nach Ostermünchen. Und da bin ich in der Pause auch immer alleine gesessen, weil ich dachte, okay, jetzt alle Menschen in Deutschland mögen uns nicht, genauso wie bei dieser Schule. Die wollen nicht, dass ich zu ihnen gehe und so. Da bin ich immer alleine gesessen. Aber da kamen dann meine Freundinnen so zu mir und haben geredet. Zuerst habe ich auch wieder nichts verstanden. Aber ich war so im Klassenzimmer, hab versucht zumindest was zu machen. Ich hatte zuerst mal keine Noten, also es wurde nichts bewertet, weil ich dann immer einmal in der Woche nach Bad Aibling gefahren bin zu einem Deutschkurs. Da habe ich dann immer wieder so gelernt. Und dann ging es ein bisschen. Also ich war in der 6. Klasse und da wurden keine Noten gemacht. Und dann in der 7. Habe ich dann ein bisschen mitgemacht und wurde dann gut in der Schule. Genau, und die Menschen, die uns da geholfen haben und immer wieder so motiviert haben zu lernen, Deutsch beigebracht haben oder gesagt haben, dass es hier Grundschule, Mittelschule, Gymnasium und Realschule gibt überhaupt. Also bei uns gibt es das nicht und wir wussten das nicht. Sie hat uns dann alle so geholfen, meine Brüder und so, dass wir lernen. Und dann hat sie mich, also die Familie, ihre Tochter und so, und der Mann ist Korndirektor, glaube ich, beim Ignaz-Günther-Gymnasium. Also die waren wirklich eine sehr gebildete Familie. Die waren wirklich sehr nett und sind immer wieder einmal in der Woche zu uns gekommen, haben uns Deutsch beigebracht. Und sie hat uns auch dazu gebracht, dass also ich auf die Realschule komme, im selben Jahr in der 7. Klasse, und meine Brüder aufs Gymnasium.
Mhm. Wunderbar. Und jetzt hast du deinen Abschluss gemacht.
Ja.
Wie geht's weiter?
Also wenn meine Noten passen, dann gehe ich aufs Gymnasium, mache mein Abitur dort und gehe dann studieren.
Mhm.
Entweder Ärztin, Zahnärztin, Kinderärztin, weiß ich nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall irgendwas mit Medizin. Weil von klein an wollte ich, also meine Eltern auch immer so, Ärztin. Aber auch nachdem das, was mit meinem Opa passiert ist, habe ich dann noch mehr so Medizin gemocht. Aber von der Gesellschaft bei uns und so, die Ungerechtigkeiten gegenüber den Frauen, will ich manchmal so Frauenanwältin sein.
Aha.
Oder wenn ich sage, so, wenn die Noten doch nicht passen und alles so schwer wird mit dem Lernen, weil man muss ja jahrelang studieren, dann werde ich halt Lehrerin. Aber man weiß halt nicht.
Sehr schön. Du hast bei uns an der Schule eine sehr schöne Rede gehalten, als uns der Titel Schule ohne Rassismus verliehen wurde. Warum war es dir denn wichtig, von deiner Flucht zu berichten, also auch jetzt hier im Interview?
Weil wegen also all dem, was ich erzählt habe, das ist jetzt nur so ein Blickwinkel von dem ganzen Krieg, von dem ganzen großen, richtig großen Thema. Es gibt viele andere Menschen, die richtig viel erlebt haben, viel Schlimmeres. Also wir haben immer wieder Geschichten gehört, da sind Da ist eine ganze Familie vor den Augen vom Vater ertrunken und der Vater konnte nichts machen. Der war dann traumatisiert und so. Oder dass mein Onkel zur Armee genommen wurde. Also der muss. Also ich musste auch wegen dieser Geschichte, wo ich halt musste nach einem Jahr, haben sie doch gesagt. Mhm. Mein Onkel musste auch und der ist dann gegangen. Also er musste, der ist gegangen. Dann ist das IS gekommen und hat gesagt, ja, also wegen den Petzereien, also da Menschen haben gepetzt, mhm, das, und haben gesagt, ja, er war bei der PKK und so, bei der Armee, bei der kurdischen Armee. Dann hat das IS ihn gefangen genommen und er hat sein eigenes Kind nicht gesehen, also sein Sohn weiß nicht, das ist mein Vater, weil es ihn lange nicht gesehen hat. Meine Mutter hier geht zum Roten Kreuz, da Stiftung, wo die Menschen suchen. Wir haben wirklich alles versucht, ihn zu finden. Wir wussten nicht mal, wo er ist. Wir wussten nicht, ob er lebt überhaupt oder nicht. Meine Oma ist sehr krank geworden, ihre Augen und so, weil sie immer wieder weint. Sie hat fast, sie isst fast nie so, weil sie richtig traurig war. Wir wussten halt nicht, was mit meinem Onkel geschehen ist. Mhm. Und jetzt haben wir ihn gefunden und so. Und wenn wir so Geschichten von ihm hören, was all diese Menschen, die mit ihm im Gefängnis sind, was sie so erlebt haben, wie sie geschlagen wurden, wie Putzmittel in ihre Suppe, wie sie Putzmittel in ihre Suppe getan haben, all diese Sachen, wie sie so erlebt haben, all diese schrecklichen Sachen, die andere Menschen erleben, und das beeinflusst dann die Menschen. Menschen haben dann Trauma, die haben Angst vor Wasser und so, schwimmen wegen diesem Meer, haben Angst vor Menschen, mhm, weil sie sehr viele unfreundliche Menschen begegnet sind. All dies haben wir dann erlebt und man kommt so in einem fremden Land, aber man wird halt nicht so, auch nicht willkommen gehießen, aber so nett behandelt, mhm, wurden, mhm, wir dann nicht, weil diese Menschen wissen nicht, was wir erlebt haben. Mhm. Und deswegen, mhm, war mir wichtig, dass ich sowas erzähle, dass die Menschen wissen, dass wir vielleicht nicht freiwillig gekommen sind und dass halt niemand freiwillig von seinem eigenen Land, wo er so gewachsen ist, seine Kinder, erlebt hat, seine Verwandten, Familie, sein Spielzeug, sein Haus, alles verlassen hat. Man kommt nicht freiwillig aus seinem Land, mhm, raus.
Mhm. Ja, Sevin, und wie fühlst du dich denn jetzt heute in Deutschland? Wie geht es dir bei uns an der Schule? Fühlst du dich akzeptiert?
Ja, also ich fühle mich sehr akzeptiert, vor allem nachdem ich so Deutsch gelernt habe und Menschen kennengelernt habe und bemerkt habe, dass andere Menschen auch für unsere Kultur interessieren, für die Sprache und so. Also meine Freunde wollten immer so wieder Arabisch lernen und haben sich vielleicht so für Worte interessiert. Mhm. Und da habe ich mich so akzeptiert gefühlt, weil, dass sie so akzeptiert haben, ich bin anders, aber ich bin trotzdem ein Mensch.
Mhm. Sehr schön. Was hältst du denn von dem Begriff Flüchtling oder Flüchtender?
Also Flüchtlinge, Ausländer, all diese Wörter, die sind eigentlich normal, die beschreiben halt Menschen, aber die sind voll negativ geworden und die klingen für mich auch sehr negativ, weil Menschen das sagen und damit eine schlechte Aussage so meinen, damit sie auch so böse meinen und dann klingt es auch sehr böse. Und wenn normale Menschen das auch so Flüchtling normal sagen, dann klingt es immer so, dann muss ich immer so mich umschauen, weil ich so der Flüchtling bin, auch wenn es so um andere ging oder Deutsche, die früher mal geflüchtet sind oder so andere Weltkriege. Aber Flüchtlinge, Ausländer, muss ich mich immer so umschauen, weil ich so da immer angesprochen werde.
Sevin, vielen herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Sehr erschütternden Bericht und sehr interessanten Bericht. Wir wünschen dir alles, alles Gute für deine Zukunft und alles Gute auch an deine Familie.
Vielen Dank. Danke, dass sie das gemacht haben, also dass sie das machen und so, dass sie das wollen, dass andere Menschen das hören und das akzeptieren. Vielen Dank.